Heutige Predigttext ist 1. Mose 11, Vers 10 bis 12, Vers 9. Ich lese ab Vers 27. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran, und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Da nahm sich Abram und Nahor Frauen, Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Dich will ich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land, und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Der baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abram weiter ins Südland. Amen.
Liebe Gemeinde und alle, die jetzt mit uns gemeinsam das Wort Gottes studieren aus diesen ersten Kapiteln der Bibel. Hinter uns liegt eine Woche, die den meisten emotional viel abverlangt hat. Weil vieles eingetreten ist, wovon wir immer gehofft hatten, dass es verhindert werden möge. Wenn Historiker in 30 Jahren vielleicht auf diese Tage zurückblicken, vorausgesetzt, dass der Herr Jesus bis dahin noch nie wiedergekommen ist, dann werden sie erstaunt feststellen, wie ein ganzes Volk innerhalb weniger Wochen elementarer demokratischer Rechte beraubt wurde und dies weitgehend schweigend über sich ergehen ließ. Man wird lesen, dass die Menschen nach 22 Uhr nicht mehr ihre Häuser verlassen durften. Immerhin bleibt Eheleuten erlaubt, nach 22 Uhr noch eine gemeinsame Wohnung zu teilen. Und wir danken unserer Regierung dafür, dass sie nicht auf getrennten Schlafzimmern besteht. Allerdings im freien Spazieren, etwa in einem einsamen Park, darf ab 22 Uhr jeder von den beiden auch nur noch allein. Aber auch nur bis 24 Uhr. Und danach müssen alle, sofern sie keinen guten Grund vorweisen können, hinter verschlossener Haustür meine ich, abwarten, bis es wieder morgens um 5 wird. Und danach dürfen wir dann alle wieder raus, aber nicht überall hin, sondern wir müssen uns vor allem fernhalten von anderen Menschen. Und allabendlich beginnt das Spiel von Neuem. Wie lange? Und Achtung, das ist kein Scherz. Ausgenommen von der Ausgangssperre sind Abgeordnete und die Presse. Die einen haben es beschlossen und die anderen haben es bejubelt. Und die beiden betrifft es auch nicht. Und jetzt stellen Sie sich die hilflosen Historiker vor in 30 Jahren, die nach Gründen suchen. Zum Beispiel für die Ausgangssperren. Und sie werden fragen, gab es einen Bombenkrieg? Gab es den Angriff einer feindlichen Macht? Fehlanzeige. Gab es eine Naturkatastrophe, die dramatisch die Luft vergiftete? Nein. Man wird die Statistiken der Friedhöfe und Krankenhäuser studieren, in Erwartung horrender Sterbezahlen wie zu Zeiten von Pest und Ebola, und wird verwirrt feststellen, dass sie verglichen mit anderen Jahren keine außergewöhnlichen Befunde ergeben. Was die Historiker nur schwer einfangen werden, ist das Gefühl der Ungewissheit und des Ausgeliefertseins, das viele Menschen in diesen Tagen beschleicht und niederdrückt. Und damit wir uns ja keine Hoffnung machen und uns irgendwie innerlich aufbäumen könnten, hat uns der Gesetzgeber vorsorglich eine Frist angedroht, die bis zum 30. Juni dauern soll oder kann. Inzwischen weiß jedes Kind, dass die sogenannten Inzidenzzahlen, an denen alles hängt und die nichts beweisen, jederzeit durch die Teststrategie hochgetrieben werden können. Vor allem aber verhindert das neue Bundesgesetz, und ich denke, das ist besonders schwerwiegend, dass der Bürger sich gegen einzelne Maßnahmen vor Verwaltungsgerichten wehren kann, wie das bis gestern oder vorgestern noch möglich war. Das Parlament hat also die Verwaltungsgerichte scharf ausgebremst und die Gewaltenteilung weiter pulverisiert. Wenigstens, und das ist das Erfreuliche daran, ist unser Prozess gegen das Gesangsverbot davon nicht betroffen, weil Religionsangelegenheiten weiterhin Ländersache bleiben und von diesem Bundesgesetz nicht betroffen sind. Aber für die Einzelnen verrinnen nun wieder die ersten Sommerwochen, noch schlimmer als im letzten Jahr schon. Dabei hatte man uns doch versprochen, wenn wir schön brav wären, dass man uns bald wieder freilassen würde. Und wir müssen feststellen, Ende April 2021 ist unsere Lage nach 14 Monaten Taktierens ungewisser denn je. Und das nicht aus zwingenden medizinischen Gründen, wie wir ja an vielen europäischen Nachbarn auch sehen können. Umso gespannter greifen wir nach dem Wort Gottes. Und wir suchen, nein, nicht nach einem Strohhalm, das wäre viel zu wenig. Wir suchen nach einem reißfesten Seil, an dem wir uns festhalten können. Ja, und mehr noch, an dem wir uns nach vorn schwingen können, an diesem Seil. Und wir kennen Gottes Zusage aus Jeremia 29, Vers 11, wo der Herr seinen Leuten zuruft, mitten hinein in die babylonische Gefangenschaft. Jeremia 29, 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das ist Gottes Versprechen. Und durch den Verlauf unserer Predigtreihe führt Gott uns heute wieder zu einer Situation, die trotz aller Unterschiedlichkeit eine gemeinsame Schnittmenge mit unserer Lage hat. Eine gemeinsame Schnittmenge, die schnell ins Auge fällt, wenn wir das Ende von Genesis 11 und den Anfang von Genesis 12 heute lesen werden. Abraham, um den es dort geht, steht vor einer ziemlich ungewissen Zukunft, menschlich gesprochen. Abraham kann überhaupt nicht überblicken, wohin ihn der nächste Schritt im Einzelnen führen wird. Und er muss trotzdem weitergehen. Und deshalb habe ich als Überschrift zu unserem Predigttext heute gewählt, Aufbruch ins Ungewisse. Aufbruch ins Ungewisse. Auch wir alle stehen Ende April als Volk, als Gemeinde, als einzelne Familien in mancherlei Hinsicht vor einem Aufbruch ins Ungewisse. Und die Frage ist, wie sollen wir diesen Aufbruch bestehen und wie können wir ihn angehen? Heute also der Brückenschlag von Kapitel 11 zu Kapitel 12. Mit Kapitel 11 endet die sogenannte Urgeschichte der Bibel. Das ist Gottes Überblick darüber, wie er die Menschen geschaffen hat und wie dann aus dem ersten Menschenpaar das wurde, was wir die Menschheit nennen. Und darum werden diese Kapitel, das hatten wir ja gesehen, durch Stammbäume miteinander verbunden, durch sogenannte Genealogien. Die Menschen vermehren sich, sie entfalten einen enormen genetischen Reichtum. Es entsteht ein großes Panorama verschiedener Völker. Gott ermöglicht Vielfalt. Nicht nur was Landschaften, Pflanzen und Tiere angeht, sondern Vielfalt auch unter den Menschen. Aber diese Menschen, die reißen sich immer wieder los. Sie treten Gottes Liebe mit Füßen. Sie überziehen ihr Konto maßlos und zerstören sich damit letztlich selbst. Wir lesen vom ersten Sündenfall mit Adam und Eva. Wir lesen von dieser ganzen Ansammlung von Bosheiten unmittelbar vor der Sintflut. Und Gott ist ein heiliger Schöpfer. Gott schaut nicht nur zu. Gott setzt den Bösen die Grenze, errichtet ihre Rebellion. Aber zugleich baut Gott mit unvorstellbarer Gnade den Abtrünnigen immer wieder eine Brücke. Immer wieder eine Brücke nach Hause. Und er fordert sie auf diese Brücke zu treten und doch endlich wieder zurückzukehren zu ihm selbst. Und letzten Sonntag sahen wir dann, wie die Menschen nur wenige Jahre nach der Sintflut eine neue Qualität der Selbstermächtigung und Selbstvergötzung praktizierten. Wie einige versuchen, alle Macht an sich zu reißen, Zentralisierung, Machtkonzentration. Ich erinnere noch mal daran, Kapitel 11, Vers 4, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Völker. Das war ja Gottes Plan. Sie sollten sich ja die Erde untertan machen, die Erde gestalten. Und das wollen sie verhindern durch ihre Machtkonzentration. Und wir sahen, wie eine willfährige Restmenschheit zur stummen Masse wird, die einfach mitmacht, was man ihr sagt und nicht versteht, dass jeder Einzelne von uns in einer persönlichen Verantwortung vor diesem Schöpfer steht und dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Der Turmbau, das große Babylon-Projekt, scheitert dann kläglich, als Gott ihre Sprachen verwirrt, um sie vor einer weiteren Selbstzerstörung zu bewahren. Und dann werden sie zerstreut über die ganze Erde. Bis dahin waren wir letzten Sonntag vorgerungen. Genesis 11, Vers 9. Daher heißt ihr Name, also der Name dieser Stadt Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Und jetzt ist die spannende Frage, wie wird es weitergehen? Zunächst, das darf uns nicht wundern, wieder mit einem Geschlechtsregister. Sie können das in Ihrer Bibel lesen, ab Kapitel 11, Vers 10. Dies ist das Geschlecht Sem. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachshad, 2 Jahre nach der Sintflut. Und lebte nach 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arpachshad war 35 Jahre alt und zeugte Shelach und lebte nach 403 Jahre und so weiter und so weiter. Sie können die ganze Reihe sich dort anschauen. Kapitel 10, wir erinnern uns, hatte uns ja schon einen Überblick gegeben über die 3 großen Familien, die aus Noahs Ehe hervorgegangen waren. Von Sem, von Ham und von Jachwet. Aus diesen 3 großen Gruppen, sahen wir, entwickelten sich die Völker. Das war Kapitel 10. Und eine dieser 3 Gruppen, einer dieser 3 Söhne, wird jetzt in Kapitel 11 nochmal herausgehoben und sehr ausführlich behandelt. Und das ist Sem. Sem, von dem kommen die Semiten. Der wird jetzt ausführlich behandelt, er und seine Nachkommenschaft. Und Kapitel 11, 10 beginnt also circa 2 Jahre nach der Flut. Und aus dieser Linie von Sem geht dann Abraham hervor. Also wir müssen jetzt ein paar dieser technischen Daten gewissermaßen klären, damit Sie die Voraussetzungen dann haben für die spannenderen Ereignisse, die dann folgen. Aber wir müssen einfach diesen Zusammenhang zwischen Kapitel 11, Universalgeschichte, und ab Kapitel 12 dann Spezialgeschichte des Volkes Israel, das eben aus dieser Menschheit hervorgeht. Diesen Zusammenhang müssen wir verstehen. Ab Kapitel 12 wird es speziell. Von da an wird das Alte Testament sich konsequent konzentrieren auf die Geschichte Israels, die mit Abraham beginnt. Warum? Weil Gott, der Schöpfer, diesem Volk Israel eine besondere Stellung, eine besondere Funktion in der Weltgeschichte zuerkannt hat. Aus diesem Volk Israel wird dann Jesus geboren, der Jude Jesus, weil Gott dieses Volk Israel in besonderer Weise erwählt hat. Und trotzdem, das ist ganz wichtig, sollen auch wir als Heiden das Alte Testament gründlich lesen. Deswegen predigen wir ja auch hier auch über das Alte Testament, weil auch wir einen Platz in dieser Geschichte haben. Das steht sogar schon bei uns in Kapitel 12, Vers 3, wo Gott dem Abraham sagt, ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Also Gott hat von Anfang an, auch bei der Berufung Abrahams, uns, die ganze Welt, schon mit im Blick gehabt. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Und heute ist also diese Schnittstelle dran. Diese Schnittstelle, wo Gott aus der großen Völkergeschichte mit ihren vielen, vielen Spuren nun eine Spur besonders in den Blick nimmt. Die Spur Israels. Und dazu beruft er eine besondere Person, die dann für viele zum Segen wird, obwohl es am Anfang gar nicht danach aussieht, da Abrahams Vorfahren sich nicht als besonders fromm oder gottesfürchtig erweisen. Also man könnte sagen, Abraham kommt aus einer ziemlich normalen Familie. Ihre Heimat ist ursprünglich Ur, das ist Zweistromland, in der Nähe des Persischen Golfs. Und irgendwann bricht die Sippe dann auf, gen Norden, zunächst nach Haran. Also wenn Sie sich das vorstellen, Persischer Golf, Richtung Norden, sagen wir mal ins Gebiet der heutigen Türkei. Da ist Haran. Und ich lese dazu nochmal, damit wir uns dem jetzt annähern, Kapitel 11, Abvers 26. Terach, das ist der Vater Abrahams, war 70 Jahre alt und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abraham und Nahor Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Harans Tochter, der Vater war, der Milka und der Jiska. Also jetzt wird das so kompliziert mit den Familienverhältnissen, dass das nur die Frauen noch verstehen. Aber das darf uns jetzt nicht daran hindern, weiterzulesen. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Also das wird dann später Israel. Also von Babylon über Haran, Sie müssen sich das in Ihren Bibeln auf den Karten dann mal heute Nachmittag in Ruhe angucken, nach Kanaan, das ist der eigentliche Plan. Von Babylon über Haran nach Kanaan, so müssen Sie sich das vorstellen, aber sie kamen nach Haran und wohnten dort und blieben dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Also auf den ersten Blick würde ich mal sagen, ist das eine mittelspannende Familiengeschichte, wenn man nicht wüsste, dass eine der wichtigsten biblischen Personen daraus hervorgeht. Aber wir sehen eines, Abraham steigt nicht wie Phönix aus der Asche. Sondern Abraham ist wie jeder von uns eingebunden in eine Familientradition, die prägt ihn zunächst, die bindet ihn auch in gewisser Hinsicht. Und darum hat Abraham wie jeder von uns eine verpflichtende Herkunft. Wenn Sie mitschreiben wollen, das ist der erste Punkt heute Morgen. Erstens eine verpflichtende Herkunft. Und verpflichtend meine ich, der kann sie nicht einfach abschütteln. Er ist eingebunden in bestimmte Loyalitäten. Abraham ist der vorläufige Zielpunkt eines langen Geschlechtsregisters, wie wir hier sehen, das bereits in Kapitel 11, Vers 10 begonnen hat. Und am Ende kommt dann Abraham gewissermaßen dabei heraus. Er ist Zielpunkt einer großen Geschichte, die weit über ihn hinausgeht. Auch heute betreiben ja viele Menschen Ahnenforschung, weil sie sagen, ich will diese Geschichte, ich will meine Geschichte verstehen, aus der ich komme. Und so ist auch Abraham eingebunden. Ursprünglich, wie gesagt, kam die Familie aus Ur, Zweistromland, etwa, müssen Sie sich vorstellen, 120 Kilometer westlich von dem Ort, wo Euphrat und Tigris entspringen, nicht so weit vom Persischen Golf entfernt. Das war eine Residenz der alten babylonischen Könige. Hier gab es Reichtum, hier gab es schon eine ziemlich ausgeprägte Zivilisation, ziemlich früh. Und Abrahams Familie hat offensichtlich mit ihrem Lebensstil auch Anteil an diesem Wohlstand gehabt. Die müssen ziemlich reich gewesen sein. Und Abrahams Vater gab seinem Sohn den Namen Abram. Zu dem Zeitpunkt heißt er ja noch Abram. Der wird ja erst ab Kapitel 17 dann Abraham heißen. Aber wir kennen ihn natürlich als Abraham. Und in dem Bericht wird er oft auch schon als Abraham benannt, weil man ja weiß, was rausgekommen ist. Aber Abram bedeutet ursprünglich, mein Vater ist erhaben. Das war der Name, den sein Vater ihm gab. Also der muss dort ein ziemlich gutes Standing gehabt haben in Ur in Chaldea. Aber nun interessant, schon dort in Ur, das überliest man schnell, war Gott dem Abraham begegnet, hatte Gott den Abraham angesprochen. Und woher wissen wir das? Wir wissen das aus Apostelgeschichte 7, also aus dem Neuen Testament. Da bekommen wir eine hochspannende Zusatzinformation. Da heißt es nämlich in der Rede des Stephanus, der Gott der Herrlichkeit, Apostelgeschichte 7, Vers 2, erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, also in Ur, ehe er in Haran wohnte. und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft weg und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt, dort in Ur war Gott dem Abraham schon mal begegnet, in Mesopotamien. Und dann ist die ganze Familie irgendwie aufgebrochen und in den Norden nach Haran gegangen, Gebiet der heutigen Türkei. Aber, und das ist jetzt wichtig zu sehen, dort kommt diese Reisebewegung plötzlich ins Stocken. Am Ende von Genesis 11 lesen wir in Vers 31, sie blieben dort in Haran, sie gehen nicht weiter. Gott hatte ja den Abraham eigentlich gerufen, nach Kanaan weiterzugehen, aber dazu kommt es nicht. Der Reisetreck stockt und wird heimisch dort in Haran. Und was soll Abraham nun machen? Der Vater will wahrscheinlich nicht weiter. Muss er sich an die Sippe halten? Muss er warten, bis der Vater stirbt? Herkunft verpflichtet. Mehr als Gottes Auftrag? Aber was jetzt noch schwerer wog als die persönlichen Bindungen, war die religiöse Bindung der Familie. Terach war nämlich Götzendiener. Das wissen wir aus Josua 24, wo Josua später dann im Rückblick auf die Patriarchen, zu denen auch Abraham gehörte, sagt, Josua 24, Vers 2, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Verstehen Sie, dieser Terach war ein Götzendiener. Und es gibt auch Vermutungen, welche Götter der angebetet hat. Wahrscheinlich war es eine Mondgottheit. Es gab nämlich in Mesopotamien einen entsprechenden Mondkult, dem dieser Terach offensichtlich angehörte. Er war offensichtlich tief verwurzelt im Heidentum. Und noch etwas, Terachs Name hat eine Verwandtschaft mit dem späteren hebräischen Wort Jarea. Und das bedeutet Mond. Und das könnte darauf hinweisen, dass Terachs Vater Nahor seinen Sohn Terach nach einem Mondgott benannt hatte. Also die Familie war ziemlich verstrickt in diesem Kult offensichtlich. Und das würde auch erklären, warum Terach sich dann später weigerte, über Haran hinauszugehen. Weil nämlich Archäologen Hinweise gefunden haben, dass hier in Haran ein weiteres Zentrum des Mondkultes gewesen ist. Eine Verehrung des Mondgottes nicht nur in Ur, sondern auch in Haran. Und dann hat Terach möglicherweise gesagt, Leute, ich bleib hier. Das ist unsere Religion, davon gehen wir nicht weg. Und dann lesen wir in Genesis 11, 32, dass sie dort so lange blieben, bis Terach im Alter von 205 Jahren dann verstarb. Er verstarb, soweit wir wissen, gebunden im Irrglauben an diesen Götzenkult. Der Vater Abrahams. Und offensichtlich ist er Zeit seines Lebens davon nicht mehr losgekommen, obwohl die Nachricht von dem wahren Schöpfer doch nach der Sintflut verkündigt wurde. Terach hat noch eine ganze Zeit lang parallel zu Noah gelebt. Verstehen Sie, er hätte über Noah den lebendigen Gott kennenlernen können. Und Noah hat ja gepredigt und Noahs Leute haben gepredigt und gesagt, der wahre Schöpfer ist uns begegnet, er hat uns gerufen. Er allein kann uns retten. Glaub dem lebendigen Gott. Und sicherlich hat diese Predigt irgendwie auch den Terach erreicht, wenn schon sein Sohn ja von Gott angesprochen wurde. Aber er hat sich geweigert, er hing fest, er wollte sich nicht lösen von seinem alten Leben und seinem alten Kult. Woran hätte Terach denn den Unterschied erkennen können? Der Unterschied besteht darin, der wahre Gott handelt, im Gegensatz zu den Götzen. Der wahre Gott handelt und er beweist seine Lebendigkeit immer wieder in der Geschichte. Und das hätte Terach erfahren können. Aber er wollte es offensichtlich nicht glauben. Und so starb er gebunden in dieser hoffnungslosen Abhängigkeit an die Mondgötzen. Abraham kam also nicht aus einer gläubigen Familie, verpflichtende Herkunft. Das war für ihn ein Glaubenshindernis. Und so geht es heute vielen Menschen, dass ihre verpflichtende Herkunft für sie wie ein Glaubenshindernis ist. Traditionelle Bindungen, die Menschen davon abhalten, sich auf den wahren, ewigen Gott zu stützen. Ich denke an ein kleines Mädchen, von dem ich hörte, dass bei einer Kinderevangelisation zum Glauben kam. Voller Begeisterung erzählte sie ihrer Mutter, als sie nach Hause kam, von Jesus und dass ihr Leben jetzt Jesus gehören würde. Und die Mutter sagte, ach, das gibt's doch gar nicht. Das musst du wieder vergessen, das stimmt nicht. Aber Gott hatte einen Samen in das Herz dieses kleinen Mädchens gelegt. Und Gott hielt dieses Menschenleben fest, trotz aller Widerstände aus dem Herkunftsbereich gewissermaßen. Und sorgte dann dafür, dass aus diesem kleinen Mädchen eine treue, engagierte, missionarische Christin wurde. Und so ist es im übertragenen Sinn auch bei Abraham. Wie war es möglich? Wie war es möglich, dass er diese Fesseln abschütteln konnte? Die Antwort steht hier in Kapitel 12, Vers 1. Schauen Sie hin, wie war es möglich? Und der Herr sprach zu Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause raus da in ein Land, das ich dir zeigen will. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Also man könnte sagen, dieser Vers 1 hier ist die Fortsetzung des Schöpfungsberichts mit anderen Mitteln. Gott ruft den Abraham da heraus. Und deswegen heißt es in Apostelgeschichte 7 dazu, und als sein Vater gestorben war, Apostelgeschichte 7, Vers 4, brachte Gott ihn von dort herüber in das Land, in dem ihr nun wohnt. Gott brachte ihn herüber. Gott sprach ihn an. Wissen Sie, manchmal sind es mehrere kleine Schritte, mit denen Gott uns zu sich zieht. Das erste Mal in Ur angesprochen, das war der erste Anstoß. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Und dann die Gefahr, dass das Gewicht der Familientradition alles wieder ersticken würde. Dass dieser begonnene Glaube wieder erstirbt. Und dann diese bleierne Wartezeit in Haran in der Türkei. Und es geht nicht weiter und geht nicht weiter. Und Terach will nicht weg wegen des Götzenkultes wahrscheinlich. Aber Gott hat den Abraham nicht vergessen. Und dann zündet Gott hier in Vers 1, 12, 1 gewissermaßen die zweite Raketenstufe seiner Berufung, wenn man so will. Und er spricht ihn wieder an. Und er sagt: Abraham, nun hör doch, geh aus deinem Vaterland. Ich bin der lebendige Gott, der dich ruft. Wie viel alter Trott hat sich in deinem Leben eingenistet? Wie viel verpflichtende Herkunft spürst du, die dich festhält in deinen alten Abhängigkeiten? Wie viele Dinge tust du noch, nur weil du sie schon immer getan hast? Und doch ahnst du, dass es nicht trägt. Und doch ahnst du, dass es nicht wahr ist. Und dann kommt Bewegung, dieses 75-jährige Leben. Und der Einzige, der diese Bewegung auslösen kann, ist Gott selbst. Und schauen Sie, wie diese Bewegung sich dann zeigt. Vers 4, da steht einfach: Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hat. Er macht's. Er gehorcht. Gott bringt ihn in Bewegung. Also, ich will es mal ganz deutlich sagen, bis heute ruft der Schöpfer. Bis heute ruft der Schöpfer uns unter seinen Befehl. Bis heute ruft der Schöpfer dich unter seinen Schutz, zum Beispiel durch einen Gottesdienst. Der Ruf des Schöpfers kann dich in einem Gottesdienst ereilen, nicht weil der Pastor so interessante Sachen sagt, sondern weil du konfrontiert wirst mit dem Wort Gottes. Darin liegt die Kraft. Und du plötzlich merkst, in diesem Wort aus der Bibel, da spricht nicht eine alte historische Quelle nur zu mir, sondern der lebendige, heilige Gott, da steckt mehr dahinter. Und es ist immer spannend, wenn Christen das entdecken, wenn Menschen Christen werden, wenn Menschen, die vielleicht aus einer Tradition kommen, plötzlich lebendige Christen werden. Und wenn sie merken, ich ziehe an diesem Seil, ich rufe Gott und da ist einer. Das ist nicht nur einfach ein Seil, sondern da zieht einer auf der anderen Seite. Ich bete und ich bete nicht ins Leere. Klar, ich sehe ihn nicht mit meinen Augen. Ich höre nicht eine geheimnisvolle Stimme. Aber dieser Gott hat gesagt, wenn du nach mir rufst, dann kriegst du auch eine Antwort. Schau in mein Wort und wage es, mich kennenzulernen. Und so war es bei Abraham. Wie gesagt, Abraham neigte nicht von sich aus zum biblischen Glauben. Abraham war von seiner Herkunft ein in der Wolle gefärbter Heide. Das war Abraham. Er kam eher aus der Tradition des Turmbaus zu Babels und des Mondgötzenkults seiner Sippe. Und es gibt eine späte jüdische Tradition im Jubiläenbuch, die versucht hat, so nachträglich dem Abraham irgendeine fromme Vorgeschichte noch zuzuschreiben. Ja? Weil die das nicht schön fanden, dass ihr Stammvater so quasi so eine gottlose Herkunft gehabt haben sollte. Aber das funktioniert nicht. Also das ist reines Wunschdenken. Er hatte wahrlich keine fromme Vergangenheit, dieser Abraham. So, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Das Einzige, halten wir nochmal fest, was Abraham aus dieser verpflichtenden Herkunft befreien konnte, hin zum lebendigen Gott, war Gottes Ruf selbst. Und dieser Ruf, der ist so stark, dass er selbst die stärksten Bindungen in dieser Welt aushebelt. Und das war bei Abraham war das Vaterland, Sippe und Elternhaus. Und das hatte damals ja noch ein viel größeres Gewicht, als es heute hat. Vaterland, Sippe und Elternhaus. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Und Abraham schafft den Absprung, weil Gottes Ruf so stark ist. Und jetzt fragen wir, wogegen tauscht Abraham das ein? Was bekommt er dafür? Was bekommt er dafür? Und wir lesen weiter. Vers 2. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wogegen tauscht Abraham diese Herkunft ein? An die Stelle der verpflichtenden Herkunft tritt jetzt zweitens eine verborgene Zukunft. Das ist der zweite Punkt. An die Stelle der verpflichtenden Herkunft tritt eine verborgene Zukunft. Und wir fragen ganz spontan, Abraham, war das ein guter Tausch? Worauf lässt du dich da eigentlich ein? Abraham in Haran, naja gut, das war nicht so prächtig, aber du wusstest, was du da hattest. Du hattest dort in Haran so eine Art Bürgerrecht. Und du gibst das alles auf. Das ist so, als wenn jemand sein Beamtenrecht aufgibt und seine Pensionsansprüche. Er bricht die Brücken ab. Wörtlich steht hier, dass Gott sagt, gehe für dich, lech lecha, steht da im Hebräischen. Gehe für dich, klammere dich nicht an den alten Sicherheiten fest. Geh, Abraham. Und Sie sehen, dass Abraham alles auf eine Karte setzt. Vers 4. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn. Also das war sein Neffe, der war irgendwie begeistert, dass der Onkel da wirklich was wagte. Und er sagte, da gehe ich mit. Das ist allemal spannender, als hier in Haran zu bleiben. Der Lot, das wird auch noch eine spannende Geschichte, wie es mit den beiden weitergeht. Mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, also die Angestellten, also Sie sehen schon, die waren ein bisschen wohlhabender. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Merken Sie, was hier geschieht. Der bricht wirklich alle Brücken ab. Der sagt nicht, ich lasse mir mal noch einen zweiten Wohnsitz in Haran und ihr wartet hier. Und ich erkunde das jetzt mal und sehe mal, wie das so klappt. Und wenn alles gut geht, komme ich in einem halben Jahr wieder und hole euch nach. Macht er nicht. Sondern er setzt wirklich alles auf eine Karte. Warum? Weil Gott ihm das gesagt hat. Und trotzdem ist es eine verborgene Zukunft. Denn schauen Sie mal, was hat Gott ihm denn gesagt? Gott sagt, in das Land, das ich dir zeigen werde, da sollst du hingehen. Ganz schön nebulös, möchte man sagen. Gott sagt nicht in das Land XY, sondern in das Land, das ich dir zeigen will. Einige von Ihnen sind sicherlich im ADAC. Und wenn Sie eine Reise planen, dann können Sie beim ADAC bestellen so ein Package mit Landkarten und Beschreibungen der Situation vor Ort. Sehr spannend oft gestaltet. Und ich freue mich immer, wenn das ankommt. Und sowas hätte Abraham bestimmt gern gehabt. Ein ADAC-Paket für Kanaan. Aber das kriegt er nicht. Gott sagt, in das Land, das ich dir zeigen werde. Keine Landkarte, keine Vorinformation über Land und Leute, die besten Speisen und so weiter. Alles nicht. Das bekommt er alles nicht in dieser Situation. Und selbst als sich dann abzeichnet, ja, es geht nach Kanaan in Vers 5, das ist ja für Abraham noch keine große Erleichterung, weil er ja gar nicht weiß, Kanaan ist ein Name. Das ist eine Richtung, in die er gehen muss, aber er weiß ja nicht, was ihn da im Einzelnen erwartet. Und darum hat unsere Predigt auch den Titel Aufbruch ins Ungewisse. Das ist verborgene Zukunft, liebe Leute. Und diese Ungewissheit, die muss Abraham eine ganze Weile aushalten. Das ist der Punkt hier. Und selbst als er dann die Grenze des Landes erreicht, am Ende von Vers 5, da steht, um ins Land Kanaan zu gehen und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Und dann geht er weiter, Vers 8. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Er guckt sich das alles mal an, aber es gehört ihm ja noch nicht. Und dann weiter in den Süden, Vers 9. Tja, schauen Sie mal, wie soll das denn werden, wenn Jahrhunderte später seine Nachkommen dahin kommen? Zu dem Zeitpunkt hat er ja nicht mal Nachkommen. verborgene Zukunft, ja? Das wird ja auch nochmal ein Drama in den nächsten Kapiteln, bis er dann die Nachkommen hat. Hat er ja auch noch nicht. Er weiß im Grunde genommen nichts. Sarah ist noch kinderlos. Verborgene Zukunft. Und ich kann mir denken, als er da so lang marschiert, erst nach Sichem, dann weiter ins Gebirge östlich von Bethel. Sie müssen wissen, Bethel liegt so 11 Kilometer nördlich von Jerusalem und Ai 3 Kilometer östlich von Bethel und dann weiter in den Süden. Und diese langen, langen Märsche, er wird sich gefragt haben, wie soll das werden? Wird das überhaupt klappen können? Verborgene Zukunft, liebe Schwestern und Brüder. Und das ist der Berührungspunkt, von dem ich eingangs gesprochen habe. Und ich denke, hier können wir uns so gut in Abrahams Gemütslage hineinversetzen, wenn wir sagen, wie wird sich in der nächsten Zukunft alles gestalten? Carsten Otto hat das in der Liturgie auch schon angedeutet, diese Frage. Denken wir an die Eltern. Die fürchten, dass die Kinder noch wochenlang entweder gar nicht zur Schule gehen können, weil der Inzidenzwert jederzeit ruckzuck hochgejatzt werden kann. Oder wenn, dann nur mit Maske, möglicherweise mit Zwangstests. Und sie fragen sich, was macht das mit der Psyche unserer Kinder schon so lange? Und wie werden wir das schaffen, als Eltern genügend aufzupassen auf unsere Kinder und wenn erforderlich, dagegen zu halten? Und was, wenn wir uns noch weniger über die Gerichte zur Wehr setzen können, weil der Bundestag so durchsichtig die Eingriffsmöglichkeiten der Verwaltungsgerichte beschnitten hat? Und die Lehrer fragen sich, wie lange kann ich noch stillhalten und zuschauen? Neulich rief mich eine Lehrerin an und sagte, ich frage mich, wie lange kann ich noch unter dem Radar bleiben? Ich will meine Schüler nicht im Stich lassen. Aber ich sehe, es geht eigentlich nicht, was man ihnen zumutet. Wie lange kann ich noch unter dem Radar bleiben, wenn ich sehe, wie das gesamte System von Schule und Ausbildung immer stärker unter den Zwang der Digitalisierung kommt und der Druck auf die Schüler zur Anpassung immer härter wird? Und in bestimmten Pflegeberufen, in bestimmten sensiblen Bereichen fragen sich Mitarbeiter, auch manche Ärzte, werden sie mich irgendwann zur Impfung zwingen wollen? Und ansonsten mit dem Verlust des Arbeitsplatzes bedrohen? Obwohl die Fragezeichen durch Impfkranke und vermeintlich Impftote immer größer werden? Obwohl viele erfahrene Ärzte und viele medizinische Wissenschaftler davor warnen inzwischen? Und einige, die Sorge äußern, hier laufe möglicherweise ein großer gentherapeutischer Versuch mit ungewissem Ausgang? Und was wäre, wenn bestimmte Rechte nur noch denen verbleiben würden, die sich diesem Impfdruck des Staates beugen? Ich sage ja nicht, dass es so kommen muss, aber was ist, wenn? Und Senioren fragen sich, wie viele Freiheiten werden mir in meinem Heim noch bleiben? Wird es irgendwann keine Besuche mehr geben dürfen? Werden sie jeden meiner Schritte jenseits der Einrichtung argwöhnisch überprüfen? Werden Sie das Regime der Verbote immer weiter verschärfen? Und wir fragen, was wird aus unserem geistlichen Kampf für den Gesang im Gottesdienst? Wir werden natürlich daran festhalten. Und wir sind froh, dass die sogenannten Glaubensgemeinschaften vom Bundesgesetz verschont geblieben sind. Aber wir sagen natürlich auch, wenn Sie jetzt schon im Sommer es wagen, die Schraube so anzuziehen, was werden Sie dann in der kälteren Jahreszeit erst machen? Wird irgendwann der Druck auf die Kirchen möglicherweise wieder zunehmen? Und schließlich, wie wird, und ich denke, das ist nicht zu unterschätzen, wie wird die öffentliche Diskussion weitergehen können? Wenn man sieht, welch massiver Druck auf kritische Stimmen zurzeit ausgeübt wird. Kritische Stimmen, die es einfach wagen, auf Nöte hinzuweisen, die durch diese Maßnahmen tagtäglich produziert sind. Massiver Druck, sei es auf friedliche Demonstranten, die ein schlichtes Grundrecht wahrnehmen, das verbürgt ist. Druck auch auf kritische Schauspieler, Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, die es jetzt endlich einmal gewagt haben, mit ihren ironischen Videos in die Debatte einzugreifen. Und dort einfach auf Probleme und Nöte hinweisen, die tagtäglich in unserer Gesellschaft produziert werden zurzeit. Und die es auf eine sehr ironische, geschliffene Weise getan haben. Ob es denn richtig sei, die Menschen auseinanderzutreiben? Ob es denn richtig sei, die Menschen ständig voreinander zu warnen, ständig füreinander zur Gefahr zu erklären. Du bist eine Gefahr für deinen Nächsten, das hören wir ständig. jeden zu verdächtigen, der nicht nachgewiesen hat, dass er in einer gewissen Hinsicht gesund sei. Die Menschen voneinander abzuschotten und in die Vereinzelung zu drängen. Und schon droht ein Rundfunkrat des WDR diesen Schauspielern, ja, also wer solche Kritik an der Regierung übte, der sollte doch am besten aus den Spielfilmprogrammen der ARD entfernt werden. Also Berufsverbot für Meinungsäußerung. Wir kennen das aus anderen Zeiten der deutschen Geschichte. Heute wissen wir nicht, noch nicht, wie es weitergehen wird auf all diesen verwirrenden Feldern. Und dann kommen für viele noch ganz persönliche Ungewissheiten dazu, völlig unabhängig von diesen aktuellen Dingen. Ungewissheit über den Beruf, Ungewissheit über die Familie, vielleicht hat ein anderer Ungewissheit im Hinblick auf seine Gesundheit. Und wir fragen unwillkürlich, Abraham, wie hast du das ausgehalten? Diese Ungewissheit. Und woher hast du die Kraft genommen, unter diesen Umständen aufzubrechen, das Wagnis einzugehen, standzuhalten? Und damit kommen wir zu unserer dritten und letzten Beobachtung und schauen uns nochmal die Verse 2 und 3 an. Da sagt Gott in diese gesamte Ungewissheit hinein, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist das Rückgrat unseres Textes. Und das heißt, nicht die verpflichtende Herkunft darf über Abraham bestimmen und ihn fesseln. Nicht die verborgene Zukunft kann Abraham lähmen und mundtot machen, sondern es ist drittens die verheißungsvolle Auskunft, die alles entscheidet. Die verheißungsvolle Auskunft, die alles entscheidet, und diese Auskunft kommt direkt von Gott. Sie kann nur von Gott kommen, weil menschliche Hilfe in dieser Lage einfach zu schwach ist, zu wenig. Und wenn der Heilige Gott jemanden beruft, das sehen wir hier, dann identifiziert er sich hundertprozentig mit diesem Menschen, mit Abraham. Und dann kann der sich auch voll auf ihn verlassen. Gott sagt, ich will dich segnen. Und Gott sagt, ich will die segnen, die dich segnen. Und Gott sagt, ich will dich zum Segen machen für andere. Ganz kurz, ich will dich segnen. Gott sagt, ich werde mit meiner persönlichen Nähe bei dir sein. Ich werde dich beschützen. Und später hat Gott dem Mose dann gegenüber nochmal genauer erklärt, was dieser Segen bedeutet. Im sogenannten aaronitischen Segen, 4. Mose Kapitel 6, Vers 24, der Herr segne dich und behüte dich. Und dann weiter, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Segen, das heißt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, das ist Gottes beständige Nähe. Gott lässt dich nie aus seinem Blickfeld. Sein Angesicht ist immer da. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst dich darauf verlassen. Das ist Gottes beständige Nähe, sein Angesicht über dir. Aber es geht noch weiter. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Das kann man wörtlich auch übersetzen. Er erhebe sein Angesicht zu dir hin. Und das ist nicht nur die beständige Nähe über dir, sondern es ist die spezielle Nähe. Er erhebe sein Angesicht zu dir hin. Er kümmert sich um deine konkrete Situation. Das ist hier gemeint. Und er ist da mit seiner Nähe. Er schaut gezielt hin. Er schaut in dein Klassenzimmer. Er schaut in deine Praxis. Er schaut in deine Küche. Er schaut in dein Zimmer, das du im Seniorenheim bezogen hast. Er schaut auf deine Baustelle. Er schaut in dein Herz. Er schaut ganz genau hin. Er erhebe sein Angesicht zu dir hin. Das ist Segen. Und du kannst dich darauf verlassen. Und deswegen beenden wir unseren Gottesdienst immer mit diesem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Erhebe sein Angesicht auf dich. Verstehen Sie, das ist nicht ein geheimnisvolles Ritual, was wir da praktizieren, sondern es ist die Erinnerung an dieses Versprechen Gottes. Und es ist die Zusage. Gott sagt, dieses Versprechen gilt. Der Herr segne dich und behüte dich. Und er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist das eine. Ich will dich segnen. Und dann, ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich fluchen. Das heißt, ich achte nicht nur auf dich, sondern ich achte auf die Leute, mit denen du es zu tun hast. Und du kannst dich drauf verlassen. Es wird für die Leute, mit denen du es zu tun hast, Konsequenzen haben, wie sie zu dir sind. Denn ich will die segnen, die dich segnen. Und ich werde die verfluchen,
die dich verfluchen. Du kannst dich darauf verlassen, dass es nicht unbeachtet bleibt, wie Leute mit dir umgehen. Schauen Sie mal, was für eine Rückendeckung ist das? Gott sagt mit anderen Worten, wer sich mit dir anlegt, legt sich mit mir an. Wer sich mit dir anlegt, legt sich mit mir an. So hat das der Jesus den Jüngern schon gesagt. Er hat gesagt, wer euch verachtet, der verachtet mich. Lukas 10, Vers 6. Was für eine Rückendeckung bekommen wir hier. Und darum sind auch unsere Glaubensgeschwister in Alberta, in Kanada, mit Pastor James Coates so getrost. Auch denen bleibt ja zurzeit nichts anderes übrig, als sich im Untergrund zu versammeln. Im Kanada des Jahres 2021 versammeln sie sich im Untergrund. Weil diese Gemeinde sich geweigert hat, sich quasi auseinandertreiben zu lassen und zu sagen, 15% dürfen nur dabei sein und ihr dürft nicht singen. Und wir wissen ja, was dann passiert ist. Der Pastor wurde vor einige Wochen ins Gefängnis gesteckt. Im Mai wird jetzt der Prozess stattfinden. Und dann bekamen wir am 12. April eine Mail, wo eine Frau schrieb, ihre Predigt von heute zu hören, habe ich gerade angefangen. Und sie erinnern die Gemeinde daran, für Grace Life in Alberta zu beten. Vielen Dank dafür, ich bin in dieser Gemeinde. Und wir haben uns heute im Untergrund getroffen. Man kommt sich so vor, als wäre man in China. Und einer unserer Mitarbeiter hat dann ganz erfreut zurückgefragt, wie kommen Sie auf unsere Predigten dort in Alberta? Und dann hat die Frau zurückgeschrieben und hat gesagt, eine Freundin aus Deutschland hat mir vor längerem den Link zu ihren Predigten geschickt. Also wenn das jemand dort in Kanada hört, dann grüßen wir ganz herzlich jetzt. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber seit etwas über 20 Jahren hier, aber erst seit einigen Monaten in Grace Life, also in dieser Kirche. Diese Zeit schweißt Leute zusammen, die die Narrative durchschauen und die antichristliche Agenda dahinter sehen. Vielen Dank für Ihren Einsatz, für das, was eine Gemeinde ausmacht. Gott sei mit Ihnen. Maranatha. Und nun ist einer unserer Mitarbeiter mit ihr in Kontakt und dadurch bekommen wir auch immer wieder Informationen, wofür wir beten sollen. Wie gesagt, Anfang Mai wird jetzt der Prozess gegen Pastor Coates stattfinden und das wissen viele von Ihnen auch, sie sind immer noch aus ihrer Gemeinde ausgeschlossen. Ja? Es ist immer noch da, dieser Sperrzaun, den die Polizei und die Ordnungskräfte bei Nacht und Nebel um dieses Gemeindegrundstück gezogen hatten, um diese Gemeinde auszuschließen von ihrer Kirche. Und sie treffen sich im Untergrund und sie sind dem Herrn treu. Und sie wissen, er hat einen Plan, er hat ein Ziel. Und es gibt einige wenige auch in den Medien dort, die das mit Sympathie begleiten. Eine bekannte Journalistin von Rebel News hat in Erfahrung bringen können, wo die sind, das natürlich nicht verraten. Und sie hat dann in einem beeindruckenden Fernsehkommentar über die Situation dort Folgendes gesagt. Was macht die Regierung als nächstes? Wird sie die Situation eskalieren lassen? Sie hat Geldstrafen verhängt, den Pastor der Gemeinde eingesperrt. Wird sie die Gemeinde nun jagen, bis sie ihr Versteck aufgespürt hat? Manchmal siegt die Regierung langsam, manchmal siegt sie schnell. Aber jede einzelne Regierung verliert, wenn sie die christliche Kirche angreift. Und dann fügt diese Journalistin noch hinzu, das ist die Geschichte der christlichen Kirche. Und heute blieb die Grace Life Church gegen die Unterdrückung der Regierung von Alberta siegreich. Sie wurden nicht entdeckt. Aber wichtig ist dieser Satz, den die Reporterin gesagt hat, jede einzelne Regierung verliert, früher oder später, wenn sie die christliche Kirche angreift. Und das ist die Wahrheit, die sich durch die gesamte Kirchengeschichte hindurchzieht. Es bekommt den Mächtigen am Ende immer schlecht, wenn sie die Gemeinde des Herrn und seine Nachfolger schlecht behandeln. Und es bekommt ihnen immer gut, wenn sie der Gemeinde Freiheit lassen. Aber damit sind die verheißungsvollen Auskünfte noch nicht erschöpft. Ich will dich segnen, ich will die segnen, die dich segnen und die verfluchen, die dich verfluchen. Und dann ein letztes noch, du sollst ein Segen sein. Das ist noch eine verheißungsvolle Auskunft. Du sollst ein Segen sein. Das heißt, trotz der Drucksituation sollst du nicht einfach in Schockstarre verfallen und abwarten und dich zurückziehen. Schauen Sie, weite Teile unserer Zeitgenossen werden seit Monaten in einer Schockstarre gehalten. Sie werden gelähmt, sie werden verängstigt. Sie sollen möglichst niemanden sehen und treffen. Nur abends die Zahlen vom RKI und dann noch interpretiert von Herrn Lauterbach. Wer hält das aus? Und Gott sagt, bei dir wird es anders sein. Du sollst ein Segen sein. Wenn du von mir gesegnet bist, dann wirst du auch selbst ein Segen sein. Für deine Mitmenschen. Und ein Segen sein, das ist mehr als ein hilfreicher Zeitgenosse zu sein. Das wäre ja auch schon eine Menge wert. Aber ein Segen sein heißt, du wirst den Menschen, mit denen du zu tun hast, mehr geben können als die beste zwischenmenschliche Hilfe. Ein Segen sein, das ist mehr. Du wirst sie nämlich, sagt Gott, mit meiner Hilfe in Verbindung bringen. Und du wirst sie mit mir persönlich in Verbindung bringen. Das heißt, ein Segen zu sein. Und das wird künftig Abrahams wichtigste Aufgabe sein, aber auch deine und meine. Ein Segen zu sein, die Menschen mit dem in Verbindung zu bringen und auf den immer wieder hinzuweisen, von dem aller Segen kommt. Wie können wir ein Segen werden? Wie können wir sie mit Gott in Verbindung bringen, an dem jeder Segen hängt? Durch unsere Fürbitte. Denken Sie mal an all die Menschen, mit denen Sie von Tag zu Tag hoffentlich noch zusammentreffen. Beten Sie für diese Menschen, dass Gott zu ihnen redet, dass Gott sie erreicht. Zur Bäckerfrau, zum Tankwart, zu ihren Arbeitskollegen. Und wir können ein Segen werden durch unser Zeugnis, das wir geben. Und das, wenn Gott eine Tür öffnet, manchmal kann man das nicht erzwingen, aber wenn Gott eine Tür öffnet, dass wir sagen, was uns trägt und was uns Mut macht in dieser Situation. Und dass wir eben nicht von irgendwelchen Schreckensmeldungen abhängig sind, sondern dass wir geborgen sind bei dem, der uns seinen Segen versprochen hat. Wenden Sie sich den Leuten persönlich zu, sagen Sie ihnen das. Und wo immer möglich, geben Sie ihnen den Hinweis auf Jesus, auf seine Hilfe. Das ist der größte Segen, den jeder Mensch in seinem Leben erfahren kann, dass er von Jesus erfährt und dass er Jesus kennenlernen darf. Und dass er anfängt, zu Jesus zu beten. Und ich denke und hoffe, dass damit zum Ende deutlich geworden ist, wo der Schlüssel liegt, um mit dieser Drucksituation fertig zu werden, in der wir alle auf die eine oder andere Weise uns befinden. An unserer Herkunft können wir nichts ändern. Und wann Gott die verborgene Zukunft wieder durchsichtiger macht, das liegt bei ihm. Das kann auch, wenn Gott will, mal sehr schnell wieder geschehen. Aber es liegt bei ihm. Herkunft, Zukunft. Aber Gottes verheißungsvolle Auskunft, die haben wir jetzt schon. Sein Segen, der gilt schon jetzt. Die Garantie seiner Nähe gilt schon jetzt. Die offene Leitung zu ihm in jeder Sekunde, das gilt schon jetzt. Und ihr Lieben, damit haben wir eine solide Grundlage, um von dieser Grundlage aus dann auch über die nächsten praktischen Schritte nachzudenken. Jeder in seiner Situation. Und dann die nächsten praktischen Schritte zu gehen, hinein in eine Zukunft, die wir nicht völlig durchschauen, aber die wir sicher in den Händen unseres starken Gottes wissen, der alles verändern kann. Und dem wir auch jeden Tag wieder unsere Kinder und unsere Enkelkinder und unsere Freunde anbefehlen können. Sagen, Herr, du bist stärker und du wirst es richtig machen. Und genauso hat es Abraham gemacht. Abraham hat hier zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn heute gesehen haben, das meiste noch nicht überblicken können. Aber er ist losgezogen und er hat mutig Zeichen gesetzt. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. Ganz kurz Vers 6. Das müssen Sie unbedingt noch mitnehmen. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Wissen Sie, was die Eiche More war? Das war der Ort, an dem schlimmster Götzendienst stattfand. Die Eiche More, das kann man wörtlich übersetzen mit die Terebinte des Deutens. Unter diesem Baum, da wurden Orakel erteilt. Da ging es ziemlich okkult zu. Und Abraham ist durch Gottes Verheißung so mutig geworden, dass er da mitten reingeht. Und dass er ihnen dort bei der Eiche More einen Altar zu Gottes Ehre vor die Nase setzt. Verstehen Sie, der geht da mitten rein und er packt da diesen Altar hin. Im Auftrag Gottes. Und das heißt, Gott baut seinen Altar mitten in der Welt. Gottes Machtanspruch gilt mitten unter den größten Gegnern. Gottes Segen kann sich überall ausbreiten. Und Gottes Segen dringt durch alle Ritzen. Verlass dich darauf. Und so baut Abraham diesen Altar nicht als ein magisches Gegenheiligtum zur Terebinte. Das hat Gott nicht nötig. Sondern dieser Altar, der ist wie eine Predigt. Die Predigt von der Allmacht des Schöpfers, der die Seinen nicht im Stich lässt. Dieser Altar, der ist das Siegeszeichen für alle, die zu diesem Gott gehören wollen, die sich zu ihm flüchten. Und schauen Sie, in Vers 8 wird er dann noch einen Altar bauen. Und da heißt es dort, er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und in einer alten Luther-Übersetzung heißt es, und er predigte dort den Namen des Herrn. Er baute einen Altar und dieser Altar war eine Predigt, war ein Zeichen des Sieges. Und dieser Altar, der erinnert mich, dieser Altar in Sichem erinnert mich immer an die erste Mondlandung von Apollo 11. Da haben die Astronauten mitten auf dem einsamen Mond die amerikanische Flagge aufgestellt. Das war ihr Siegeszeichen. Wir waren als Erste hier. Und diesen Sieg kann uns niemand mehr streitig machen. Und da setzen wir die Flagge hin. So in diesem Sinne ist der Altar zu verstehen. Und so lassen Sie uns nun getrost in diese neue Woche hineingehen. Auch wenn die Woche unter dem Schatten des neuen Bundesgesetzes und dieser unsäglichen Verschärfung steht. Ja, das ist ärgerlich und es richtet auch viel Schaden an. Und möge der Herr uns bald davon befreien. Aber Gottes Licht ist unendlich viel stärker als dieser Schatten. Und Gottes Wirken kann niemand aufhalten. Und darum lasst uns als seine Kinder jetzt schon unsere Flaggen aufstellen, mitten in dieser umkämpften Welt. Lasst uns die Wahrheit bezeugen, dass es einen heiligen Gott gibt, den man anrufen kann, vor dem auch die Mächtigsten sich beugen müssen. Lasst uns die Wahrheit bezeugen, dass es einen Gott gibt, der uns wirklich trösten und retten kann und der uns durch Jesus ganz, ganz nahe gekommen ist. Und zu diesem Jesus ruft er dich und zu dem kannst du hingehen und ihm alles anvertrauen, dein ganzes Leben. Sein Segen ist für dich da. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du durch alle Zeiten hindurch deine Macht erwiesen hast und dass die Zeichen deines Sieges auch unter finstersten menschlichen Bedingungen ihre Kraft entfalten, weil du da bist, Herr. Wir danken dir, dass auch wir uns zu dir flüchten dürfen und dass wir trotz aller Ungewissheiten so viel Gewissheit haben dürfen bei dir und durch dich. Und so wollen wir uns dir anbefehlen, auch für die nächsten Wochen, dass du uns mutige Segensträger sein lässt, Herr. Dass die Menschen, die es mit uns zu tun bekommen, dass sie dir begegnen, Herr. Und wir danken dir, dass dein Segen du selbst auch uns beschützt. Jede Stunde, jeden Tag, Herr. Und so wollen wir uns dir anbefehlen und dich bitten, auch wenn schwache Stunden kommen, richte unseren Blick wieder auf die wirkliche Wirklichkeit, auf dich und auf deine große Verheißung. Herr, wir dürfen wissen, dass du uns lieb hast. Und wir wollen dir mit allem zur Verfügung stehen, was wir sind und was wir haben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.